Anthroposophische Tagung über die Brücke zwischen Lebenden und Verstorbenen mit Dr. Elisabeth Rösl-Meidern, Dr. Wolfgang Peter und Herrn Anton Kimpfler vom 29. Jänner 2005.
Leben und Sterben in der Natur ist das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen. Das heißt, wir wollen ein wenig verfolgen die Prozesse des Lebendigen und die Prozesse des Absterbens in der Natur draußen, in den Naturreichen bis hinauf zum Menschen und sehen, welche Bedeutung diese beiden gegensätzlich erscheinenden Prozesse haben. In der Natur und auch für den Menschen, der ja mitten in dieser Natur lebt. Und wenn wir in die Natur hinaussehen, fällt sofort auf, ja, dass Leben und Sterben eigentlich in der Natur, in der irdischen Natur überall untrennbar miteinander verbunden ist. Das Leben ist ohne den Tod eigentlich nicht zu haben. Und gesund entwickelt sich das Ganze, wenn es das richtige Gleichgewicht gibt zwischen dem Lebendigen, zwischen dem Leben, das sich entwickelt, und dem Tod, zwischen dem Absterbenden. Wie sagt Goethe über die Natur? Leben ist ihre schönste Erfindung und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben. Der Reichtum des Lebens wäre ohne die Kraft des Todes nicht möglich. Aber versuchen wir uns das ein bisschen näher anzusehen. Versuchen wir mal ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückzugehen, in die Vergangenheit unseres Erdplaneten. In eine Zeit, wo der Erdplanet, unser Erdplanet, noch gar nicht in dieser festen physischen Form vorhanden war. Denn Sie wissen, die Erde ist nicht immer so gewesen, wie sie heute ist. Sie ist aus einem viel stofflich feineren, aus einem ätherischeren Zustand hervorgegangen. Ich will jetzt gar nicht alles das schildern, was uns Rudolf Steiner schildert über die ganzen früheren Verkörperungen unseres Erdplaneten, das wird uns vielleicht zu weit führen. Aber schauen wir etwas zurück in die Geschichte unseres jetzigen Erdplaneten. Schauen wir etwa zurück auch an das, was in der Schöpfungsgeschichte geschildert wird. Dann verweist uns das also auf einen Zustand der Erde, wo die Erde noch in einem ätherischen Zustand zunächst war, bevor sie physisch geworden ist. Und in diesem ätherischen Zustand, in dem es weder die äußere Materie noch auch das äußere Licht gegeben hat, in diesem Zustand wirkten aber geistige Kräfte, formend und gestaltend. Die Schöpfungsgeschichte etwa nennt sie ganz deutlich, das sind die Elohim von der die Bibel spricht, die Genesis spricht, die Geister der Form, nennt sie Rudolf Steiner. Es sind also hohe geistige Wesenheiten, die formende Kräfte entwickeln, die aber zunächst noch ganz in diesem ätherischen Element wirken und weben und gestalten. Dieses ätherische, dieses rein ätherische Element kann man sich so zunächst einmal vorstellen wie eine Art unsichtbares Licht. Unsichtbares Licht. Naja, Licht ist eigentlich immer unsichtbar, in Wahrheit. Hat jemand von Ihnen schon Licht gesehen? Licht an sich? Licht für sich? Nein, das Licht für sich ist eigentlich vollständig übersinnlicher Natur. Es erscheint erst in seinem sinnlichen Abglanz, wenn es auf die Materie trifft, wenn es auf die Finsternis sozusagen trifft, auf die stofflich gewordene Finsternis. Sie können das gut im Dunkeln verfolgen, wenn Sie so mit einer Taschenlampe leuchten, dann sehen Sie zwar scheinbar so einen Lichtkegel, aber Sie sehen ihn nur dadurch, weil viele feine Staubkörnchen in der Luft sind. Und diese Staubkörnchen erglänzen und das bezeichnet dann die Spur des Lichtkegels. Aber das Licht an sich im völlig stoffentleerten Raum ist absolut unsichtbar. Wenn Sie ins Weltall hinausschauen, das eigentlich von Licht durchflutet ist, dann ist es im Grunde, erscheint es Ihnen schwarz und finster. Ein paar Punkte sieht man dazwischen, das sind die Sterne. Aber das ganze Licht, das dazwischen ist, sehen Sie nicht. Man sieht also nur Leuchtendes und Beleuchtetes. Und das Licht dazwischen, das ist das eigentlich Ätherische. Und in einem vergleichbaren Zustand war die Erde zunächst. Da drinnen wirken formend diese Elohim. In der Mehrzahl steht ja ganz deutlich die Elohim in der in der hebräischen Urfassung drinnen. Also es steht nicht Gott schuf am Anfang, sondern die Götter. Es ist eine Mehrzahl. Und es gibt auch eben 7 Stück dieser wesentlichen Elohim, dieser wesentlichen Geister der Form, die hier wirken. Und dass überhaupt eine physische Erde, eine materielle Erde entsteht, schildert uns Rudolf Steiner so, dass er sagt, dass dieser Tätigkeit der Elohim, die ihren Sitz in der Sonne haben, aber damals ist eigentlich noch das Ganze, auch die Erde selber Teil dieser Sonne, die halt im Zentrum dieses ganzen übersinnlich-ätherischen Gebildes ihren Sitz haben, dass diesen Geistern der Form, diesen Elohim, luziferische Geister entgegenwirken von außen her. Die luziferischen Geister, die sozusagen, ja, was wollen die? Sie wollen sich etwas von diesem Licht, von diesem übersinnlichen Licht, naja, rauben, wenn wir es in unserer alltäglichen Sprache ausdrücken wollen, die etwas davon für sich nehmen wollen, die ihnen daher entgegenwirken, die eine Art Abschnürung bewirken in dieser ätherischen Substanz, die von den Elohim bearbeitet wird. Und zwar gerade an der Peripherie dieses ganzen Gebildes, das sich in den Weltraum hinein ausbreitet, entsteht so eine Abstülpung, eine Einstülpung, eine Abschnürung. Und in diesem Moment, wo sich diese Abschnürung bildet, diese Ablösung bildet, da beginnt sich auch erst die Materie in unserem Sinne, in unserem irdischen Sinne, wie wir sie heute kennen, langsam nach und nach herauszubilden. Es ist so, als würde diese ätherische, rein ätherische Form zerbrechen aus dem Geistigen, und auch das Ätherische ist ein Geistiges, ein Übersinnliches, aus diesem Übersinnlichen durch das Zerbrechen herausfallen. Also etwas, was vorher rein ätherische Form wird, wird äußere Form, zerbricht in äußere Formen. Und das ist die Materie, die dann langsam die Stufen vom luftförmigen, vom wässrig, flüssigen bis hinunter endlich zum festen Element nimmt. Das ist aber ein langer, langer Weg, bis es zum festen Element überhaupt kommt, zum festen Boden, auf dem wir stehen können. Und dieser ganze Prozess aber aus dem Ätherischen heraus, das eigentlich Lichtkraft, aber zugleich auch Lebenskraft ist. Denn in diesen Formkräften, die da drinnen wirken, in diesem ätherischen Licht, in diesem übersinnlich-ätherischen, diese formende Kraft, das ist eigentlich die lebensschaffende Kraft. Leben ist etwas, was Formen schafft, bildet, umbildet, weitergestaltet, erhält. Das ist die Kraft, die in diesem Ätherischen drinnen ist. Und wenn diese Kraft gebrochen wird, wenn sie erstarrt in einer äußeren Form, wenn sie nicht mehr zeitlich bewegte Form, sich verändernde Form ist, sondern wenn sie in die Erstarrung kommt, dann ist das eigentlich ein Todesprozess, ein Sterbensprozess. Und diesem Sterbensprozess verdanken wir überhaupt, dass es die Erde so gibt, wie wir sie heute haben, dass wir darauf herumspazieren gehen können. Sonst könnten wir sozusagen nur im Ätherischen schweben oder strahlen oder wie auch immer, aber wir könnten nicht gut spazieren gehen darauf. In diesem Erdenplaneten haben wir im Grunde gebunden in das materielle Element hinein, ja, man kann sagen, geraubtes Licht. Geraubtes ätherisches Licht. Also alles, was Sie an Materie angreifen, anfassen können, was so dicht und fest erscheint, ist eigentlich geraubtes Licht. Seiner inneren Natur nach ist es Licht. Das sagt im Übrigen im Wesentlichen auch die Naturwissenschaft heute. Sie sagt halt dann Energie dazu, es ist halt etwas andere Ausdrucksweise, aber im Grunde sagt sie auch dasselbe, dass unsere Vorstellung vom Stofflichen, dass wir sie revidieren müssen, dass die Welt nicht aus kleinen Dingen und aus kleinen Gegenständen besteht, die wir Atome oder Elementarteilchen oder so nennen. Man kann den Begriff Atom oder Elementarteilchen ohne weiteres noch verwenden, aber man darf sich darunter nicht winzige Gegenstände vorstellen. Es sind eigentlich Energieansammlungen, die im Raum wirken, die vom Raum ausstrahlen. Jedes Atom, jedes Elementarteilchen ist eigentlich ein Zentrum, von dem Energiewirkungen ausgehen, sonst ist gar nichts da. Also die ganzen Abbildungen, die man in den Schulbüchern halt immer noch findet mit den Atommodellen und den netten Kugeln, die da herumfliegen, ist im Grunde völlig irreführend. Es geht also an der Wirklichkeit vorbei, auch dessen, was die Naturwissenschaft heute sagt. Das ist sehr interessant, dass die Naturwissenschaft gerade in diesem Punkt mit der Geisteswissenschaft, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat, näher zusammengekommen ist seit der Zeit Steiners, viel näher zusammengekommen ist, denn zur Zeit Steiners galt eigentlich noch immer dieser ganz klassische Materialismus, es gibt halt irgendwelche unzerstörbaren Kugeln und das ist die Grundlage der Welt, diese feste Materie. Diese Vorstellung ist heute in Wahrheit weggefegt, komplett weggefegt. Noch nicht aus den Köpfen der Allgemeinheit. Das wird wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern. In diesem geraubten Licht, das also dadurch entstanden ist, dass die luziferischen Kräfte von außen gewirkt haben, in diesem geraubten Licht, das jetzt sozusagen in die Finsternis, in die Stoffesfinsternis hineingebannt ist, da hat aber der finstere Ahriman seinen Wohnsitz. Das ist sein Gebiet, das Reich der Finsternis. Und vom geisteswissenschaftlichen Standpunkt kann man immer sagen, dort, wo man es mit Materie zu tun hat, egal ob sie jetzt fest ist, ob sie flüssig ist, alles was stofflich ist, da ist Ahriman dahinter. In der Realität sind es die ahrimanischen Kräfte und diese ahrimanischen Kräfte sind aber auch die eigentlichen Todeskräfte. Sie sind die, die dem Leben feindlich entgegenstehen. Der Luzifer selber lebt nämlich viel lieber in diesem Licht und in diesem ätherischen Element. Auch in dem Lebenselement, in dem Klangätherelement, in diesen Elementen fühlt er sich viel wohler. Der geht also selber nicht hinein in diese Gefangenschaft, in die Finsternis hinein. Aber der Ahriman fühlt sich ganz wohl. Und wenn wir unsere äußere Natur, die irdische Natur, die stoffliche Natur, aber auch wenn sie sich dann zu den Pflanzen bildet, zu den tierischen Gestalten bildet, bis hinauf zum Leib des Menschen, dann müssen wir darin im Grunde sehen die gestaltenden Wirkungen Luzifers, Ahrimans und der Elohim, beziehungsweise des Christus, der durch die Elohim hindurch wirkt. Denn das ist auch etwas, auf was uns Rudolf Steiner sehr deutlich hinweist, der eigentliche Schöpfergott, der die äußere Natur hervorgebracht hat, ist der Christus. Und der Christus ist das Gemeinschaftsbewusstsein dieser sieben Elohim. Er wirkt sozusagen durch diese sieben Elohim. Aber dahinter steht der Christus, das schaffende Weltenwort, der die äußere Natur gestaltet. Er ist die formende Kraft. Und wir haben in unserer menschlichen Sprache sozusagen das letzte, kleinwunzigste Abbild dieser formenden Kraft, die aber draußen im Großen alle Naturformen bildet. Von den mineralischen Formen über die pflanzlichen, tierischen bis hinauf zur menschlichen Gestalt. Alles ist eigentlich sichtbar gewordenes, materiell gewordenes Wort. Materiell geworden dadurch, dass überall eben auch der Ahriman drinnen steckt, der Finstere. Aber der gibt dem Ganzen dadurch Festigkeit, Stabilität. Wenn etwa in der Natur nur die luziferischen Kräfte wirken würden, oder sagen wir nur die luziferischen und nur die Elohim wirken würden, aber nicht Ahriman, dann wäre die ganze Welt ein viel flüchtigeres Gebilde. Durch Luzifer gäbe es zwar so etwas wie Sinnesqualitäten, es gäbe so etwas wie Farben, Düfte, Klänge, die aber sofort wieder verwehen würden. Die ganze Welt, die ganze Erde wäre eigentlich ein ganz ein luftiges, verschwebendes Gebilde, das keine Festigkeit hat. Ahriman gibt dem Ganzen die Festigkeit, gibt damit dem Menschen die Möglichkeit, den festen Erdboden zu treten, und hier eine Entwicklung in einem Tempo durchzumachen, die dem geistigen Reifegrad des Menschen entsprechend ist. Und wir sind halt als geistiges Wesen noch so ziemliche Winzerlinge. Wenn man es vergleicht, also mit den Elohim, mit den eigentlichen Schöpfergöttern, sind wir halt so ganz kleine Stecknadelkopferln, nicht einmal noch. Und die Elohim, die können in so einem lichten, leichten, luftigen Element leben. Und sie haben daher auch in der Sonne ihren zentralen Wohnsitz. Und sie können sich dort entwickeln und sie kommen mit dem rasanten Umgestalten, das dort möglich ist, mit. Wir würden nicht mitkommen mit so einer rasanten Entwicklung. Für unsere geistige Kraft brauchen wir eine viel gebremstere, viel langsamere Entwicklung. Bei uns muss alles eine gewisse Stabilität bekommen. Und das gibt uns Ahriman in der Natur. Also der Ahriman ist nicht nur der Böse, und er ist zwar der Finstere, aber er ist auch der Notwendige. Er ist der der Entwicklung auch die notwendige Schwere gibt, wenn Sie so wollen. Die notwendige Schwere und damit auch dem Menschen den notwendigen festen Stand auf der Erde, ohne den der Mensch nicht sein Ich-Bewusstsein entwickeln könnte. Sehr wesentlich dafür, dass der Mensch das Ich-Bewusstsein entwickelt, das haben wir im vorhergehenden Vortrag sehr deutlich gehört, ist, dass der Mensch sich der Natur gegenüber stellen kann, wirklich stellen kann, als aufrechtes Wesen. Und diese aufrechte Haltung, die sich der Mensch erwirbt, aus der heraus er den freien Blick in die Welt richten kann und sich von den Dingen unterscheidet, von den festen Dingen vor allem unterscheidet, von denen geht es nämlich am leichtesten, von der Luft unterscheiden wir uns schon nicht so deutlich, da sehen wir durch, da ist dieses Erlebnis, dass das ein Gegenstand für uns ist, viel weniger ausgeprägt, so sehr, dass man lange in der Entwicklung der Menschheit gebraucht hat, dass man die Luft überhaupt als etwas Stoffliches gefasst hat. Griechen kennen die Luft noch nicht als etwas Stoffliches. Unser Begriff Gas kommt sogar vom griechischen Chaos und das meinte etwas Übersinnliches. Und es ist ja wahr, für den ersten Anblick ist die Luft sinnlich, nicht wirklich sichtbar, vielleicht wenn es irgendwo flimmert über einen heißen Blech oder über ein Feuer, dann ahnen wir etwas davon, aber sonst sehen wir Gott sei Dank durch. Also wirklich als Gegenstand sehen wir vor allem das Feste, das Geformte, das sich nicht sofort verändert. Demgegenüber, dass wir ruhig betrachten können, entwickeln wir unser Ich-Bewusstsein, unsere aufrechte Haltung, mit der wir uns entgegenstellen. Das Tier hat lange nicht diese aufrechte Haltung und daher auch nicht diesen freien Blick in die Welt und daher auch nicht dieses Ich-Bewusstsein, das der Mensch hat. Man muss sich denken, dass das Tier die Welt ganz anders wahrnimmt als wir. Wenn wir uns vorstellen, dass das Tier, etwa Löwe, wenn er vor seiner Beute sitzt, so jetzt da sitzt und jetzt schaut er die Beute an und überlegt, naja, eigentlich habe ich Hunger, das schaut sehr lecker aus, jetzt könnte ich das fressen, so spielt sich das nicht ab. Der Löwe macht weder diese Überlegungen, noch erlebt er die Beute als von sich abgesonderten Gegenstand. Sondern es ist ein Erleben mit ihm, sein Hunger, seine inneren Bedürfnisse, seine Gier, die daran erwächst und das Erleben dieser sinnlichen Bilder, die da um ihn herum sind, das ist ein Ganzes und er trennt sich davon nicht ab. Und wenn die körperlichen Voraussetzungen da sind, dass er eben Hunger hat, dann ist diese ganze Umwelt mit dem Tier, mit dem Beutetier in sein Wesen einbezogen. Und das ist eine Einheit. Und dann muss er sich darauf stürzen, dann kann er gar nicht anders. Dann kann man nicht sagen, naja, aber eigentlich sollte ich Löwe doch das arme Tier nicht töten und lieber Vegetarier werden. Das kann der Löwe nicht entscheiden. Er dehnt sich mit seinem ganzen Wesen aus bis dorthin und ist eins mit ihm und er lebt sich nicht abgesondert. Und wenn er gesättigt ist, wenn sein innerer Zustand und dadurch auch seine inneren Begierden befriedigt sind, dann schrumpft er sozusagen seelisch zusammen und das Beutetier oder das potenzielle Beutetier ist für ihn quasi nicht vorhanden. Es existiert nicht. Es ist also er ist seelisch blind geradezu dafür. Es ist völlig uninteressant, zieht vorbei. Wie wir Menschen im Übrigen auch noch gegenüber vielen Dingen, die in der Umwelt sind, seelisch blind sind. So vieles, was direkt vor unserer Nase ist, sehen wir nicht. Überlegen Sie sich selber mal, an wie viel Sie sich erinnern können, wenn Sie etwa wo spazieren gegangen sind. Was war da jetzt alles? Was habe ich wirklich gesehen? Und wo sind nur meine Augen vorbeigewandert und eigentlich habe ich nichts gesehen? In Wahrheit ist es das meiste. Das Allermeiste und nur ganz Weniges greifen wir heraus. Und gerade an diesem Wenigen aber werden wir uns unseres Ich bewusst. Ja, bewusst wissen, ich sehe das. Dann erwacht das Ich-Bewusstsein. Und dazu ist eben die Voraussetzung, dass die Natur, die äußere Natur bis zum festen Element abgestorben ist. abgestorben ist, auch insofern, als wir das Knochensystem in uns tragen und mit dem Knochensystem das mineralische Element in uns tragen, das uns die Stütze überhaupt gibt für diese aufrechte Haltung. Freilich hat das Tier auch ein sehr ähnlich gebautes Knochensystem, aber es ist halt noch nicht so fein durchformt, dass die aufrechte Haltung wirklich möglich ist. Im Grunde, die wirklich aufrechte Haltung hat nur der Mensch. Auch kein Affe, auch wenn er so halb irgendwie versucht, aber es ist immer doch noch ein bisschen verpatzt und man sieht im ganzen Körperbau, dass es nicht wirklich zusammenpasst für die aufrechte Haltung. Das mineralische Element, also ist das Wesentliche einmal, die Basis. Das mineralische Element. Im mineralischen Element kann man sehr schön die Kräfte, die die Natur gestalten, beobachten. Man hat einerseits diese formende Kraft der Elohim drinnen, die kommt sehr deutlich hervor. Gerade in Reinkultur könnte man sagen, wenn Sie sich so ein Mineral, einen Kristall anschauen, das ist reine Formkraft, strenge geometrische Formkraft. Das sind eigentlich die Elohim, die das durchformen. Was dem Ganzen seinen sinnlichen Glanz gibt, sein Leuchten vielleicht, wenn so ein Edelstein funkelt, wenn so ein Rubin rot leuchtet oder ein Smaragd grün leuchtet, in diesen vielen Farbenspielen, die darin möglich sind, haben sie eigentlich das Luziferische drinnen. Und was dem Ganzen seine Schwere gibt, seine Stofflichkeit gibt, manchmal vielleicht sogar die Trübe bei manchen Mineralien, die dann sehr finster werden und nicht lichtoffen sind, da wirkt Arimander dahinter. Also in jedem einzelnen Kristall kann man das verfolgen, in der ganzen Natur draußen. Und doch ist es überall in einem gesunden, natürlichen Gleichgewicht und in dieser Gleichgewichtsbildung ist sehr stark der Christus drin. Und der Christus wirkt eigentlich in der ganzen Natur draußen und gibt der Natur dieses Gleichgewicht zwischen den arimanischen, luziferischen Kräften und diesen Kräften der Geister der Form. Wenn dieses mineralische Element zu dicht, zu schwer wird, zu sehr von Ahriman ergriffen wird, dann ist es sehr interessant, dass es dann nämlich selbst an sich selbst, an seiner eigenen Schwere zu zerfallen beginnt. Man kann das in den Naturelementen erleben. Und zwar meine ich jetzt weniger die Elemente im klassischen Sinn, also Feuer, Luft, Wasser, Erde, sondern ist wirklich die chemischen Elemente, wie sie die Naturwissenschaft kennt, die übrigens sehr interessant sind in ihrer Anordnung, weil man darin sehr deutlich sieht, in diesem sogenannten periodischen System der Elemente, nachdem es geordnet ist, kann man sehr deutlich sehen, die Wirkungen des Klangäthers. So wie es in der Musik die Oktaven und die Intervalle gibt, so gibt es die auch im Periodensystem der chemischen Elemente. Also das ist, die chemischen Elemente sind eigentlich stoffgewordene Sphärenmusik im Grunde. Von Ahriman, wenn Sie so wollen, ergriffene Sphärenmusik und in die Festigkeit gebannt. Aber wenn er es zu sehr in die Festigkeit, zu sehr in die Schwere bannt, dann beginnt es eben zu zerbrechen. Und das ist bei den höchsten, bei den schwersten Elementen der Fall. Und dann beginnt der Zerfall, der radioaktive Zerfall, nämlich als das kennen wir es. Also wenn Sie so Uran nehmen, als das typischste natürliche radioaktive Element, dann zerbricht das eigentlich an seiner inneren Schwere. Dieses Uran ist von Natur aus ein Metall, ein ganz stumpf glänzend, kann man schon gar nicht mehr sagen, sehr stumpfgraues Metall, innerlich ganz von Finsternis sozusagen erfüllt und unheimlich schwer, schwerer noch als Blei, dichter als Blei noch, also unheimlich schwer und zerstrahlt, zerbricht an der eigenen Schwere, aber in der Strahlung, was offenbart es dann wieder? Eigentlich das gefangene Licht, das da drinnen in dieser Finsternis von Ahriman hineingebannt wurde. Das ist eigentlich nämlich die Kraft, die herausstrahlt, nur jetzt halt durch Ahriman verändert. Das heißt, es ist ätherische Lichtkraft, wenn Sie so wollen, ätherische Klangkraft, aber von Ahriman ergriffen, die jetzt da erlöst wird oder herausfällt, wenn das materiell-stoffliche zerfällt im Radioaktiven. Also man könnte sagen, radioaktive Strahlung ist ist ein durch Ahriman verwandeltes, zerstörtes Lichtelement, Strahlungselement. Das Mineralische ist für uns zunächst einmal so das Bild des Toten schlechthin. Ich weiß, ein Mineral, wenn es da liegt, das rührt sich nicht, das spaziert nicht davon von selber, es verändert seine Form, zumindest in absehbaren Zeiträumen nicht oder scheinbar nicht. Es lebt nicht, es wächst nicht, es scheint kein Bewusstsein zu haben, also es ist bloß geformter Stoff, wenn Sie so wollen. So erscheint es uns zunächst. Hat also weder Leben noch Bewusstsein. Ganz so stimmt es auch nicht. Selbst das festeste Mineral hat erstens eine innere Beweglichkeit. Wenn es wirklich ganz starr wäre, wenn ein Kristall ganz, ganz starr wäre, dann wäre er so spröde, dass er bei der geringsten Erschütterung zu Staub zerfallen würde. In Wirklichkeit ist jedes, auch der festeste Diamant zum Beispiel, der dichteste Diamant hat eine innere Beweglichkeit und jedem Druck weicht er aus durch eine innere Umformung, die äußerlich halt nicht sichtbar wird, aber in den inneren Strukturen formt er sich beständig um. Nur dadurch kann die Form überhaupt erhalten bleiben. Also es wirken gewisse lebensartige Prozesse in den Mineralien selbst. Und vor allem in der Bildung der Mineralien, wenn sie entstehen, wenn diese Kristallisation erfolgt, da sind sehr deutliche Lebensprozesse da. Nur ist das Lebendige etwas, was sozusagen nicht stark im Mineral wohnt, sondern was um das Mineral herum spielt, im Werdeprozess herumspielt. Sie können das wunderschön verfolgen an einem ganz einfachen Phänomen, das man im Winter leicht verfolgen kann, die Eisblumen an den Fenstern. Dann entstehen fast pflanzenartige Formen. Man sagt nicht umsonst Eisblumen. Man sagt nicht Eismineralien, sondern Eisblumen, weil so fast so wie Farne, so fiedrige Blättergestalten entstehen. Das sind dieselben ätherischen Bildekräfte, die da tätig sind, die auch im Pflanzenwuchs tätig sind. Nur wirken sie auf das Mineralische von außen herein und werden sichtbar gerade dann, wenn ich sozusagen wenig das stoffliche Element herankommen lasse. Da, wenn nur so ein bisschen ein Hauch von feuchter Luft an das Fenster kommt, dann werden diese Bildekräfte deutlich. Wenn das immer mehr und mehr sich aufeinander lagert, dann entsteht der dichte, feste Kristall daraus und dann bemerken wir das nicht. Aber innerlich hat dieser Kristall, jeder Kristall auch diese Eisblumen unter Anführungszeichen in sich. Das heißt, diese Wirkung, diese Spuren der Lebenskräfte drinnen. Also die Grenzen zwischen dem Lebendigen und dem Toten sind durchaus nicht immer so scharf zu ziehen. Es gibt Übergänge. Und vor allem weist uns Rudolf Steiner auch auf eines hin, und das ist etwas sehr Wichtiges. Auch die Mineralien haben in gewissem Sinn ein Bewusstsein. In gewissem Sinn. Nicht ein Bewusstsein, wie es der Mensch hat, nicht ein Bewusstsein, wie es das Tier hat, denn wodurch zeichnen sich diese Bewusstseinsformen aus? Sie zeichnen sich dadurch aus, dass wir ein inneres seelisches Bild von etwas haben. Wir können im innerlich seelisch etwas erleben. Aber Bewusstsein kann noch mehr sein. Bewusstsein ist so etwas wie ein Wissen zu haben von der Welt und oder von sich selbst. Die Mineralien haben von sich selbst überhaupt kein Bewusstsein. Aber sie haben ein ungeheures Wissen vom ganzen Kosmos. Rudolf Steiner sagt, es gibt ein mineralisches Bewusstsein, das bis an die Grenzen des Kosmos hinausreicht. Das Mineral empfindet eigentlich den ganzen, ganzen Kosmos bis in die fernsten Sternenwelten unmittelbar mit. Es weiß, unter Anführungszeichen, etwas davon, aber nicht als inneres seelisches Bild, sondern das Mineral gestaltet sich gewissermaßen zu einem spezifischen, einseitigen Abbild dieses ganzen Kosmos. Jeder Kristall, jeder geformte Stoff auf Erden ist eigentlich ein spezifisches Abbild der ganzen kosmischen Welt. Ein sehr einseitiges, aber immerhin. Und jedes Mineral, jeder Kristall ist sozusagen mit dem ganzen Kosmos in Fühlung, unmittelbar Darf sich das nicht einmal so vorstellen, dass jetzt da Wirkungen vom Kosmos kommen oder hinausgehen, sondern unmittelbar, es ist eigentlich in gewisser Weise eins mit dem Kosmos. Auch wieder interessant, dass in gewissem Sinn die Naturwissenschaft heute auch zu solchen Feststellungen kommt. Denn wir wissen heute in der Physik, dass wir etwa Atome oder die kleinsten Materie, naja, Teilchen darf ich jetzt schon nicht mehr sagen, aber diese Energiewirkungen oder wie immer, die irgendwo im Raum auftreten, dass ich die niemals isoliert betrachten kann, sondern dass sie eigentlich ein Ganzes mit dem Kosmos ausmachen. Und das heißt, wenn hier etwas passiert, reagiert im Grunde der ganze Kosmos gleichzeitig unmittelbar mit. Und umgekehrt, alles, was im Kosmos passiert, hat hier an dem einzigen Punkt auch eine winzig kleine Wirkung, die wir vielleicht nicht im Detail nachvollziehen können, aber man kann also die Welt nicht in isolierten Teilen betrachten. Das ist unmöglich, physikalisch unmöglich, das wissen wir. Ob das die genaue Beschreibung dessen, wie das ist, wie das heute die Naturwissenschaft gibt, ob das für ewige Zeiten gültig sein wird, wissen wir nicht. Aber wir wissen zumindest mit Sicherheit, das ist das Schöne nämlich an der Naturwissenschaft, dass sie uns zwar vielleicht nicht sagen kann, wie die Wirklichkeit ist, aber sie kann es zumindest sagen, wie sie nicht ist, wie sie mit Sicherheit nicht ist. Und mit Sicherheit ist sie nicht so, dass ich isolierte einzelne Gegenstände, Punkte oder so unabhängig vom Ganzen betrachten kann, wenn ich es wirklich vollständig beschreiben will. Näherungsweise, vielleicht geht es manchmal ganz gut, klar. Wenn ich einen Stein fallen lasse, wird es näherungsweise genügen, wenn ich mich nur um das kümmere, was da passiert, und ich muss nicht unbedingt den ganzen Kosmos dabei betrachten. Es wird näherungsweise genügen. In Wahrheit aber, wenn dieser eine Stein hier fällt, bebt ganz leicht der ganze Kosmos sozusagen mit, wenn Sie es als Bild nehmen wollen. Alles Mineralische hat dieses unglaublich weite, aber auch unglaublich dumpfe Allbewusstsein, wenn man es auch nennen könnte. Das heißt, auch alles, das das Mineralische in sich trägt, hat dieses Bewusstsein. Und es gibt im Grunde nichts auf unserer ganzen Erdenwelt, das dieses Mineralische nicht in irgendeiner Form in sich trägt. Von mir aus in aufgelöster Form, das macht auch nichts, aber so haben es die Pflanzen in sich, so haben es die Tiere in sich und so haben es namentlich auch wir Menschen in uns. Auch in den Salzen, die in unserem Blut sind, in unserem Knochensystem namentlich. Und gerade beim Knochensystem ist es sogar besonders wichtig. Und da ist auch besonders deutlich zu sehen, wie dieses Gesamtgebilde, dieser, wenn Sie so wollen, dieses komplizierte mineralische Gebilde unseres Knochensystems, das halt jetzt nicht mehr nur einfache geometrische Formen hat, sondern sehr viel komplexere Formen hat, dieses Knochensystem des Menschen ist ein Abbild des Kosmos. Die ganze menschliche Gestalt ist dadurch ein Abbild des Kosmos in gewissem Sinne. Denn das Knochensystem ist es ja, was uns die menschliche Gestalt gibt im Wesentlichen. Und man kann aus dem Knochensystem kann man eigentlich das ganze Aussehen des Menschen im Grunde rekonstruieren. Nicht mit der Kriminalmedizin und Gerichtsmedizin und so kann man das ja sogar. Oft aus Knochenteilen kann man schon unheimlich viel über den ganzen Menschen schließen. Das heißt, sogar die individuelle menschliche Gestalt ergibt sich aus dem Knochensystem heraus. Und diese individuelle menschliche Gestalt hängt aber mit der Sternenwelt zusammen. Darum hat man früher, im Mittelalter etwa, findet man oft so Abbildungen, die menschliche Gestalten zugeordnete Tierkreiszeichen. Sehr deutlich, also mit dem Widder, da mit der Stirne oben beginnen, dann kommt der Stiernacken, dann kommen die Zwillinge mit den Armen und so weiter. Bis hinunter zu den Füßen, da sind dann die Fische zuständig, die Fische, die sich ganz mit dem Element verbinden. Und diese Zuordnung ist sehr sinnvoll. Das ist also die spezielle Art, wie sozusagen das Mineralische in uns, ich möchte sozusagen Antenne für die Sternenwelt ist und sich danach gestaltet, im Grunde. Und das heißt aber, diese menschliche Gestalt, die gibt uns die aufrechte Kraft. Dadurch sind wir der Anthropos, der Aufgerichtete, der Aufgerichtete. Ständische vielleicht sogar, wenn man, so könnte man es auch übersetzen, so hat es der Grieche nämlich durchaus auch empfunden, als Aufstand wider die Götter teilweise auch. Ich stelle mich auf die Erde und stehe jetzt da und spotte euch da oben. Von Goethe gibt es da dieses schöne Gedicht Prometheus, wo er das so schildert, wo er da den Zeus also anklagt, was er sich da einbildet, sich hineinzumischen, und ich mache meine Sachen selber jetzt. Also der Mensch kann unabhängig auch werden, eben weil er da aufgerichtet ist. Und das liegt in seinem Knochensystem drinnen. In dem mineralischen Bewusstsein, das im Knochensystem steckt, das dieses Knochensystem durchformt. Und zugleich steckt aber eben da auch der Ariman drinnen, der dem Ganzen die Festigkeit gibt. Also dem haben wir eine ganze Menge zu verdanken auch. Also wir brauchen ihn auch schon ein bisschen, den finsteren Kerl. Wenn wir allerdings jetzt nur das Mineral in uns hätten und nicht noch etwas anderes wäre, dann wären wir halt schon sehr ziemlich unbewegliche Klötze. Dann würden wir so als von mir aus Knochenkristall herumstehen, aber weniger uns herumbewegen können. Wir würden auch nicht uns lebendig sehr schnell verändern können. Wir würden kein Bewusstsein in unserem Sinn, das heißt in Form eines inneren seelischen Bildes, in uns tragen können. Damit das der Fall ist, braucht es noch mehr. Schon damit etwas überhaupt Pflanze werden kann, also wachsen kann, bedarf es der Lebenskräfte, der Ätherkräfte, die jetzt nicht nur bloß von außen wirken, sondern die in das ganze Gebilde hineinziehen, die sich in das Ganze hineinziehen. Also etwas, was wir beim mineralischen Prozess höchstens in dem Wachsen, in dem Werden des Kristalls noch irgendwie drinnen haben, aber das muss viel intensiver hineinziehen, dann wird Pflanzenwachstum daraus. Und diese Pflanzen sind schon sehr interessant gestaltet, an ihnen kann man ja dieses eigentlich ätherische Element am allerdeutlichsten in seinem sinnlichen Abdruck studieren. Dieses Pflanzenwachstum, überhaupt die ganze Pflanzengestalt, unterscheidet sich im Grunde von allen anderen Dingen in der Natur, sowohl vom mineralischen Reich als aber auch vom tierischen und menschlichen Körper. Denn das Mineral ist so ein fester geometrischer Gegenstand. Der tierische Leib, der menschliche Leib ist auch irgend so ein dichter, fester Klotz, zumindest erscheint das, so ein räumliches Gebilde auf jeden Fall. Das Räumliche gerade spielt bei der Pflanze wenig Rolle, natürlich ein bisschen auch. Aber wenn Sie sich so eine Pflanze, wenn Sie nur den Strauß da anschauen, hervorstechend ist einmal das Linienelement ganz stark. Punkte vielleicht sind noch interessant und die Fläche, das Flächenförmige, das Blätterige. Und das Räumliche ist wenig ausgebildet, am ehesten noch bei den Blüten oben. Da kommt aber auch erst dadurch, dass es eigentlich Blätter sind, die sich zusammenlagern, die anfangen so einen Hohlraum zu bilden, da fängt langsam eine Raumesbildung an. Wenn Sie namentlich einfache Pflanzen nehmen, also weiß nicht, so Farne oder Gräser auf den Wiesen draußen, die also diese Blütenbildung nicht haben, dann wird das noch deutlicher. Dann ist dieses strahlende Element noch deutlicher. Und das ist einfach nichts anderes als ein Bild dieser strahlenden Ätherkräfte. Im Grunde, in der Pflanze, indem die Pflanze wächst, zerstrahlt sie ihr Materielles in diese Ätherwelt hinein. Und das gibt ihr die Wachstumsgeste. Und bei jeder Pflanze halt dann in ganz spezifischer Weise, wie das ist. Also da wird sehr stark dieses arimanisch-stoffliche überwunden durch diese Lichtätherkräfte, durch die Klangätherkräfte namentlich auch. Klangätherkräfte spielen im Pflanzenwachstum sehr viel Rolle, die geben diese rhythmische Gestaltung von Blatt zu Blatt zu Blatt und Wachstumsknoten, die sich aufeinander türmen, und die im Idealfall geht es so endlos weiter. Die Pflanze zerstrahlt sich sozusagen immer weiter in den Raum hinaus, im Grunde ungebremst, bis er dann irgendwo durch äußere Einflüsse oder durch Nahrungsmangel oder durch irgend so etwas eingeht. Und dort, wo die Blütenbildung ist, da kommt schon eigentlich ein neues Prinzip hinein, etwas anderes hinein. etwas, was schon über das Leben hinausführt. Denn das Leben an sich hat auch noch nicht ein Bewusstsein, das als inneres seelisches Bild erlebt wird. Die Pflanze erlebt kein inneres seelisches Bild. Sie hat auch trotzdem ein Bewusstsein, ein Wissen von der Welt. Ein Wissen, das auch sehr dumpf ist, allerdings schon etwas heller als dieses mineralische Bewusstsein, von dem wir gesprochen haben. Ein Wissen auch vom Kosmos, aber von einem sehr viel eingeschränkteren Teil des Kosmos. Ein Wissen von dem hauptsächlich, was unser ganzes Sonnensystem, unser ganzes Planetensystem umspannt und was da vorgeht. Und danach gestaltet sie sich. Die Wachstumsformen der Pflanzen drücken eigentlich die inneren Bewegungen, die inneren Rhythmen des ganzen Planetensystems aus, unseres Planetensystems aus. Das kann man sehr deutlich verfolgen. Gibt es interessante Studien, wie man verfolgen kann, die einzelnen Planetenrhythmen bis in die Blattbildung hinein, in die Sprossbildung hinein. Namentlich das Merkuriale hat sehr stark mit der Blattbildung überhaupt zu tun, mit dem Rhythmus der Blattbildung, wo es dann in die Blüte hineingeht, kommt schon das Venusartige mehr hervor. Da wird man in der Zukunft noch viel erforschen können. Man muss nur, so wie Sie das so schön gesagt haben, man muss erst einmal ein Wissen davon, ein Bewusstsein davon entwickeln und dann sieht man die Dinge in der Welt. Wenn man mal ein Bewusstsein davon entwickelt, über diesen Zusammenhang eben Pflanzenwachstum, Pflanzenform und Planetensystem, Rhythmen da drin, dann kann man das einmal zusammenschauen und dann entdeckt man einen unglaublichen Reichtum, eine unglaubliche Fülle und dann kann man ganz rein naturwissenschaftlich, braucht man nicht hellsichtig oder sonst was sein, dann kann man ganz naturwissenschaftlich zusammenschauen, diese Dinge, und sehen, wie eigentlich der Kosmos, unser kleiner Kosmos, unser Sonnensystem, wie das bildet die Pflanzenformen. Und wie durch diese Gestaltungskräfte, die in unserem Sonnensystem walten, wie dadurch das materielle Element so weit als möglich überwunden wird. Ein bisschen was braucht schon, weil sonst wäre sie als äußere Pflanze gar nicht mehr da, dann wäre sie nur irgend so ein Lichtäthergebilde. Also ein bisschen Festigkeit braucht sie schon auch. Bei den Bäumen und so, was dann in die Verholzung kommt, wird das ein bisschen mehr. Da wirkt halt der Ariman dann ein bisschen stärker drin und gibt dem Ganzen mehr Stabilität. Aber im Grunde mein Bild des sich Verstrahlens ins Ätherische und ganzer Ausdruck dieser ätherischen Kräfte, die im Sonnensystem walten, und sehen Sie, diese Kräfte, die da im ganzen Sonnensystem walten, das sind eigentlich diese gestaltenden Kräfte der Elohim, die da noch drinnen wirken. Da wirken sie drinnen, da können wir sozusagen diese Schöpferkraft heute noch beobachten, an den Pflanzen eigentlich am allerreinsten. Und eben wenn sich die Blüte bildet, wenn also dieses rhythmische Wachsen von Blatt zu Blatt dadurch aber auch seinen Abschluss findet, seinen Abschluss so findet, dass die Pflanze ja im Grunde sogar nach der Blütenbildung und der Fruchtbildung, die sich noch anschließt, eigentlich abstirbt. Und im Grunde stirbt da die Pflanze ab, zumindest bei den einjährigen Pflanzen ist es so. Und dann kommen neue Pflanzen aus den Samen im nächsten Jahr. Im Grunde, wo diese Blütenbildung beginnt, entsteht ein Todesprozess auch. Gerade wo die Pflanze in ihrer Schönheit zu erstrahlen beginnt, ja, so eine Rose ist ja wunderschön und eigentlich ist so eine blühende Pflanze noch etwas Schöneres, Bunteres, reicher gestaltetes als dieses bloße grüne Wuchern in die Welt hinaus. Aber diese Schönheit ist auf Kosten des Lebens gegangen, da wirkt der Tod hinein, der das Leben beendet, abschließt in gewisser Form. Und woran liegt diese Blütenbildung? Woran liegt dieser Todesprozess, der damit hineinkommt? Rudolf Steiner sagt, es ist eigentlich die Berührung mit dem astralischen Element. Das heißt, mit dem, was, wenn es etwa in das Menschenwesen aufgenommen wird, die Grundlage für das seelische Erleben gibt. Genauso beim Tier. Also sozusagen die Seelenwelt, die seelische Welt streift an das Pflanzenwesen heran. Und wo sie heranstreift, wird es berührt mit dem seelischen Element, wie es auch in den Tieren und im Menschen lebt. Aber diese Berührung mit dem seelischen Element ist so etwas wie eine Art Gifthauch zugleich für die Pflanze. Und im Sterben wird sie schön, aber sie stirbt. Und sie stirbt eigentlich umso mehr und umso stärker, je stärker sie von diesem Astralischen berührt wird. Und wenn sie stark berührt wird, dann sieht man, dass diese Blüten, dass bei diesen Blüten viel weniger die offene Form vorherrscht, sondern sie sich immer mehr zu schließen, zu schließen, zu schließen beginnt und so eine Art Hohlraumbildung entsteht. Gerade bei den Giftpflanzen, bei den Blüten der Giftpflanzen kann man sehr deutlich verfolgen, dass die sehr eng geschlossene Blüten haben. So ganz, ganz schlank eventuell oder überhaupt fast ganz oben zugeschlossen, nicht dieses einfach geöffnete, die öffnen sich dann auch niemals. Und da drinnen entstehen dann eben Gift. Substanzen, Alkaloide oder dergleichen. Diese Alkaloide, diese Pflanzengifte sind sehr ähnlich den Verwesungsstoffen, die aus dem Eiweiß entstehen, die bei der Verwesung entstehen. Sind eigentlich so eine Art Verwesungsprodukte im Grunde. Das heißt, da streift der Tod heran an die Pflanze, indem die Seelenwelt heranstreift. Das heißt, indem die eigentliche Bewusstseinswelt, die Bewusstseinswelt mit dem inneren seelischen Erleben heranstreicht an das Leben, ist der Tod mit der Begleiter. Und am ungehemmtesten wuchern tatsächlich in der Natur auch die Pflanzen, die es nicht bis zur Blütenpflanze gebracht haben. So die Gräser und die Farne, und das wuchert unaufhaltsam in die Welt hinaus, wenn nur halbwegs Wachstumsbedingungen, also Feuchtigkeit und ein paar mineralische Stoffe da sind, dann wuchert es schon hinaus in die Welt und ist kaum zu bremsen. So eine Rose ist schon was viel, viel Heikleres. Dass so ein Rosenstock wirklich schön blüht und gedeiht, und da muss man ihn schon sehr hegen und pflegen, und überall tut er das nicht. Der braucht schon viel bessere Bedingungen. Und davon, dass so ein Rosenstock so in die Welt hinaus wuchern würde, kann man auch nicht später, braucht er viel länger dazu. Da ist das Fahren schon längst davon gelaufen, sozusagen in die Welt, von seinem Zentrum aus. Das heißt aber, dass das Leben in dieser ganzen Rose, in diesen Blütenpflanzen überhaupt schon viel, viel stärker zurückgedrängt ist, dieses wuchernde Leben, als in den primitiven Pflanzen. Und das kommt eben durch die Berührung mit dem Seelenelement. Das heißt aber, Berührung mit dem Seelischen, Berührung mit dem Seelenelement überhaupt, ist Berührung mit dem Tod zugleich. Und je mehr und je stärker die Berührung mit diesem seelischen Element, mit diesem eigentlichen Bewusstseinselement ist, desto stärker werden wir vom Tod ergriffen, oder desto stärker wird die Natur vom Tod ergriffen. Man kann das sehr schön in der Tierwelt verfolgen. Die Tierwelt hat jetzt dieses Gestaltungsprinzip, das wir in der Blüte finden, die sich zum Hohlraum schließt, besonders bei den Giftpflanzen. Da haben wir das bei den Tieren jetzt ganz besonders ausgeprägt. Alle Tiere sind eigentlich, und auch der Mensch in seinem Körper ist eigentlich ein Hohlraum im Grunde. Weil wir leben alle in so einem Hohlraum drinnen. Wir bilden einen Hohlraum, einen Innenraum, der sich abtrennt vom äußeren Raum. Und in diesem Innenraum kann sich dann auch das Selbstständige, erstens einmal ein selbstständiges, eigenständiges Leben entwickeln. Denn auch die Lebensprozesse selbst beim Menschen und Tier entfalten sich eben ganz anders als bei der Pflanze. Die Pflanze entfaltet das Leben nach außen, indem sie sich also nach außen zerstrahlt. Beim Tier und beim Menschen ist es so, dass die gestaltenden Lebensprozesse sich vorwiegend nach innen abspielen und nach innen gestaltet wirken. Nicht nur die ganzen Organe, die dadurch gestaltet werden, die vielen Gefäßsysteme, die sich da bilden, viel komplexer als das bei den pflanzlichen Organen der Fall ist. Aber natürlich, dieses ganze Leben im Inneren muss sehr gedämpft sein. Stellen Sie sich vor, da in uns drinnen würde es so wuchern wie bei den Farnen draußen. Das wäre entsetzlich, da würde sofort alles zugewuchert werden. Naja, wenn es passiert, dann haben wir krebsartiges Wachstum. Das tritt also dann auf, wenn ungestaltetes, ungehemmtes Wachstum im Inneren auftritt, was nicht hingehört. Da kommt also ein falsches Prinzip hinein. Also das Leben muss sehr, sehr stark begrenzt und beschränkt sein. Und wenn der Mensch oder das Tier mal ausgewachsen ist, halbwegs ausgewachsen ist, beschränkt sich die Lebenstätigkeit ja überhaupt nur mehr darauf, das Erworbene zu erhalten, vielleicht fein umzugestalten, aber sicher nicht mehr weiter zu wuchern in irgendeiner Weise. Irgendwann hören wir alle zu wachsen auf und dann müssen wir froh sein, dass das, was wir bis dahin haben, dass das sozusagen halbwegs in Schuss gehalten wird durch die Lebenskräfte in uns. Aber es ist sowieso unaufhaltsam, dass es irgendwann nicht mehr in Schuss gehalten werden kann und vergeht. Also besonders bei Tier und Mensch ist das der Fall. Die Pflanze ist eigentlich potenziell so irgendwie unsterblich, könnte man sagen. Es gibt keine so wirkliche Grenze. Ja, natürlich durch den Jahresrhythmus gibt es eine gewisse Begrenzung, aber vom Tod einer Pflanze zu sprechen, macht eigentlich wenig Sinn im Grunde. Vom Tod eines Tieres kann man schon in gewissem Sinn sprechen. Also das, obwohl der Tod eines Tieres auch etwas anderes ist als der Tod des Menschen, aber immerhin da kann man von diesem deutlichen Einschnitt sprechen. Dieses Bewusstsein, das die Tiere jetzt entwickeln, das sie entwickeln dadurch, dass sie diesen astralen Leib jetzt in sich aufgenommen haben, dieses Bewusstsein ist ein traumartiges Bewusstsein. Noch kein Selbstbewusstsein. Es ist also schon sehr stark vergleichbar mit dem, was der Mensch als Traumbewusstsein in der Nacht hat. Zumindest innerhalb gewisser Grenzen. So wie der Mensch in der Nacht, wenn er träumt, eigentlich sich auch selber nicht so ganz unterscheiden kann, so wach unterscheiden kann von dem, was er erlebt. Wo es da Unterschiede gibt. Es gibt hellere Träume, wachere Träume, da kann man dann das ein bisschen unterscheiden. Da weiß man dann nämlich auch im Traum, dass man träumt. Und dann kann man das Traumgeschehen auch beeinflussen. Dann kann man sozusagen sich spielen mit dieser Traumwelt ein bisschen, aber da ist man dann meistens schon sehr, sehr knapp am Aufwachen dran. Dann kommt schon etwas vom Selbstbewusstsein hinein. Aber dieses eigentliche Traumbewusstsein ist noch ganz ohne einem Wissen von sich selbst. Ist eben das auch, was wir vorher mit dem Löwen und dergleichen besprochen haben. Das Tier lebt eigentlich auch bei Tag in diesem Traumbewusstsein drinnen. Und tatsächlich ist beim Tier dieser Unterschied zwischen Wachzustand und Schlafzustand viel weniger schroff ausgeprägt als beim Menschen. Es ist so ein gewisser gleitender Übergang. Natürlich, es kann auch so ziemlich tief in fast einen tiefen Schlaf hineinkommen, aber aus dem ist es sofort heraus, wenn sich irgendwo was tut in der Umwelt. Also vor allem Tiere, die in der Natur draußen leben. Bei Haustieren ist es dann manchmal schon ein bisschen anders. Also so ein Katzel kann sich schon mal einrollen und da kann man schon eine Zeit lang daneben auch einen ganz schönen Lärm machen und das rührt nicht einmal ein Waschel. Manchmal aber dann doch auch. Und in der Natur draußen ist es immer so, dass sie also nie so tief schlafen wie der Mensch etwa. Beim Mensch ist der Unterschied nämlich zwischen dem Schlafbewusstsein und dem Wachbewusstsein viel größer. Im Wachzustand haben wir eben dieses starke Ich-Bewusstsein, Selbstbewusstsein, als heutiger Mensch zumindest. Und in der Nacht das Traumbewusstsein bis zu einem gewissen Grad. Und heute aber oft schon bei vielen Menschen so, dass sie kaum dieses Traumbewusstsein erleben, sondern gleich in den bewusstlosen Schlaf oder für uns bewusstlosen Schlafzustand hineinfallen, wie ihn eigentlich die Pflanze hat. Also wo kein seelisches Bild mehr entsteht. In diesem Tiefschlafzustand allerdings haben wir auch als Menschen, ähnlich wie die Pflanze, eine Beziehung zum ganzen Sonnensystem und zu den Rhythmen im Sonnensystem drinnen und bilden unsere Lebenskräfte danach. Daher ist der Schlaf so gesundend. Für den kranken Menschen ist nichts heilsamer im Grunde als der Schlaf, der gesunde Schlaf. Im Schlaf erholen sich die Lebenskräfte. Erholen sich gerade deswegen, weil dieses störende Wachbewusstsein nicht da ist, das uns im Grunde den Tod bringt. Das Ich-Bewusstsein des Menschen bringt uns den Tod nämlich noch stärker in den Organismus hinein. Und wir Menschen sind daher mit unserem ganzen Organismus noch viel mehr dem Tod verfallen als die Tiere. Man kann das wunderschön verfolgen in der Reihe der Tiere, etwa die Entwicklung von den einfachen, primitiven Tieren, die noch wenig seelisches Erleben in sich haben. Etwa so ein Regenwurm oder so, er erlebt wunderbare Dinge, so ein Regenwurm, wenn er durch die feuchte Erde kriecht, durch die warme, feuchte Erde, dann ist es ein unheimlich wohliges Wärmegeschmackserlebnis, das dieser Regenwurm da hat, aber es ist ein wonniges Allgemeingefühl, in dem dieser Regenwurm lebt, wenn er sich da durchschlängelt, was Herrliches. Aber aber dann ist das Regenwurm-Dasein schmackhaft gemacht. Nein, es muss herrlich sein, also so ein Regenwurm zu sein. Aber es ist doch sehr, sehr begrenzt, dieses Bewusstsein. Also, es ist vielleicht sogar unheimliche Weisheit drinnen, diesem Regenwurm.